liebe Gemeinde, heute haben wir einen Mann, der sich zum leidenschaftlichen Wout van Aert-Fan erklärt hat. Ob das nach dem letzten Sonntag auch noch so bleiben wird und bleibt, werden wir gleich erfahren. Der sich eigentlich über Hawaii und Triathlon definiert, aber seine Ursprünge im Radsport hat. Hannes Baschke von Hannes Hawaii, herzlich willkommen in unserer kleinen Podcast-Welt. Seba und ich freuen uns sehr, dass du uns ein bisschen deiner Zeit stiehlst. Wir sind hier gemeinsam im Camp und haben eigentlich die Aufgabe, Menschen aufs Rad zu setzen. Ja, wie geht's dir? Was ist los?
Mir geht's hervorragend. Freue mich, dass ich hier sein darf. Dass du dich, lieber Ralf, an meine radsportliche Vergangenheit noch erinnerst.
Das sind ja Legenden, ne? So im grauen Dunkel. Da wollen wir mal heute ein bisschen Licht drauf werfen.
Ja, das ist wirklich lang. Alles im letzten Jahrtausend passiert.
Ja, Seba, das Wochenende war hardcore. Es war ein fantastisches Rennen. Wir haben es hier gemeinsam auf dem Beamer geguckt und waren selten an einem Nachmittag so in Wallung, in Puls. Ja? Wie hast du die Hölle des Nordens verfolgt?
Ja, ich fand es natürlich auch überragend. Also am meisten ist mir eigentlich im Endeffekt John Degenkolb in Erinnerung geblieben. Es ist ja sein Rennen irgendwo und dass der da jetzt wieder am Schluss, glaube ich, Siebter geworden ist. Und wenn das nicht da irgendwie nach 17 Kilometern passiert wäre, wäre wahrscheinlich sogar noch mehr drin gewesen. Aber großartiges Rennen. Und ich hätte es natürlich am liebsten mit euch geguckt, ja, wie wir ja in der Vergangenheit häufig da auf Mallorca zusammen waren. Jetzt seid ihr ohne mich da. Bin ich ein bisschen neidisch, aber umso mehr so. Ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann wieder zusammen da fahren. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, Hannes hier zu sehen und auf die guten alten Geschichten. Weil Hannes ist ja ein Gast, den ich mir schon lange eigentlich wünsche bei uns im Podcast, weil der einfach erstens so viel erlebt hat, zweitens ein Tausendsasser ist und drittens einfach so schön erzählt. Und insofern freue ich mich auf Geschichten von früher.
Oh ja, jetzt liegt die Latte aber verdammt hoch.
Ja.
Also Hannes hat mir auf unserer gemeinsamen kleinen Sonntagsradfahrt, die wir völlig zufällig erleben durften, erzählt, dass er wieder ein bisschen Feuer gefangen hat für den Profiradsport. Was war zwischendurch passiert und was hat dich zurückgebracht?
Was war zwischendurch passiert? Mich hat es einfach nicht mehr so interessiert. Ich war ja also in früher Jugend, wenn man jetzt schon so weit ausholen darf, ich war ja Radtourenfahrer, war eigentlich Fußballspieler, da hat mich ja allerdings die Sauferei von dem Fußball dann so dermaßen aufgeregt und ich war halt schon immer so eher auf der Leistungssportseite und war begeisterter Radtourenfahrer, bin immer mit dem Kriegsrad von meinem Onkel über die Alpen drüber mit 13 Jahren und habe lauter so Blödsinn gemacht und habe von dem her eine gute Grundlagenausdauer mir geschaffen, bin dann in so ein eine Allgäuer Bergmeisterschaft reingerutscht über meinen Englischlehrer. Der hat gemeint, er muss mir da ein Rennrad hinstellen, nämlich da hochhetzen. Wurde dann sofort Allgäuer Bergmeister und war natürlich sofort im Verein und zack ging's los. Und Radsport hat mich dann einfach total begeistert. Und wenn man den Bogen zum Profi-Radsport dann bringen, natürlich bin ich in der Zeit dann von Didi Thurau groß geworden. Ich weiß noch, wie die Tour 1976 in Freiburg war. Von Kempten nach Freiburg sind es 250 Kilometer, sechste Stunde Englisch aus, direkt an die Lindauer Straße gestellt und losgetrampt, auf einer Parkbank übernachtet in Freiburg, um am nächsten Tag in Didi Thurau zuzujubeln als 16-jähriger Knirps. Und Didi ist im gelben Trikot an uns vorbeigefahren und wir waren im Endorphinsturm. Das war mega, mega schön. Und und dann ist eigentlich Radsport bei mir so weitergegangen, bis ich 20 war. Und dann sind wir allerdings auf so einer Rundfahrt von unseren Trainern gedopt worden. Und das war eine sehr hässliche Situation, die mich dann auch vom Radsport weggebracht hat. Und es war richtig übel, da sind wir, ja, es war so 1980, gerade so die Zeit, Ostblock, natürlich voll auf Anabolale. Und uns jungen Nachwuchsfahrer haben sie da rübergeschickt. der A-Kader von Deutschland hat sich lieber an der Côte d'Azur rumgetrieben und uns haben sie da ins Kohlenrevier nach Tschechien rübergeschickt, in die Tschechoslowakei damals noch. Und ja, und da gab es dann so ein paar Zwischenfälle, wo dann Reagenzgläser auf den Tisch gestellt worden sind und positiv und dann kamen 1.000-Mark-Schein daneben und Reagenzglas verschwunden. Das hat sich alles so vor meinen Augen abgespielt und das hat mich so verletzt irgendwie und hat mir so die Euphorie von dem Sport genommen, dass ich mich 3 Jahre in Nikotin und Alkohol verzogen habe. Und der Triathlon hat mich dann wieder erlöst und hat mich da wieder rausgezogen. Aber da ist halt eine Triathlon-Karriere draus entstanden. Aber trotzdem liebe ich natürlich den Radsport nach wie vor.
Das heißt, du warst in dem Zeitpunkt eigentlich so ein bisschen auf dem Weg Richtung Profi-Radsport auch?
Ja, eigentlich ja. Ich war auch für die Junioren-WM damals qualifiziert, habe dann allerdings mir die Hand gebrochen. Das war schon 1978, glaube ich. Also es war schon, ja, ich konnte schon ganz gut Radfahren.
Immer noch übrigens, immer
ja,
noch.
Ja, das ist jetzt nichts mehr gegen das von damals.
Sag mal, und wie bist du dann quasi aus dem Nikotinbier zum Triathlon gekommen?
Das ist doch ganz naheliegend, wenn ich so die Aktivitäten hier an der Bar verfolge abends, sind da sehr enge Verbindungen.
Du, das war eigentlich wie bei vielen damals die Reportage über Hawaii. Die habe ich original mit einer Fluppe in der Hand und mit einer halben auf meiner Studentenbude auf dem Schwarz-Weiß-Gerät, wo man mal reinschlagen musste an der Seite, dass das Flimmern endlich mal aufhört. Und dann kam diese Hawaii-Reportage vom Hawaii Ironman und dann habe ich halt irgendwie so das mir angeschaut und habe dann spätestens als Dave Scott dann mit seiner Voinee-Brille mit nacktem Oberkörper über den Highway gedonnert ist beim Marathon, da sind bei mir dann sämtliche Dämme gebrochen. Fluppe aus, halbe weg, Laufschuhe an und zum Laufen gegangen und Triathlet worden. So einfach ging das.
Ja, das ist ja ganz lustig. Wir sind ja ähnliche Generationen, Hannes. Didi Turo war mein allererster Kontakt zu Radsport. Ja, damals hat ja die ARD nur eine viertelstündige Zusammenfassung gebracht, immer 17:45 bis 18 Uhr im Ersten.
Rolf Ehrlich.
Vor allen Dingen mit Herbert Watterott natürlich, ja, genau. Mit dem wir ja hier auch gemeinsam angefangen haben. Und dann ging das halt los mit Didi Turo, dann hatte er da plötzlich das gelbe Trikot. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Ja, also das war dann ja einfach so ein Flash, das kam ja so von nix auf Peng.
Ja.
Und dann bin ich danach mit meinem Dreigang Jugendfahrrad über die höchste Erhebung meiner Heimatstadt, hatte bestimmt 45 Meter, also 45 Höhenmeter waren es bestimmt, ja, aber dann direkt um 18.01 Uhr auf das Rad gesetzt und da drüber gefahren.
Ja, das sind so Momente.
Das sind genauso Momente. Ja. Ja. Seba, du bist ja ein bisschen jünger. Hast du das eigentlich schon so bewusst erlebt?
Ja, ich erinnere mich immer, dass also meine Mutter mir davon erzählte und da das ja in Frankreich stattfand, war das für sie natürlich Didi Turo. Die hat es gar nicht mitbekommen, dass es ein Deutscher war und erzählte mir immer von Didi Turo. Aber ja, habe ich natürlich. Wobei ich dann später natürlich, die große Euphorie kam dann natürlich mit Jan Ulrich, der ja eigentlich, glaube ich, sogar ein persönlicher Freund von dir ist, Hannes, oder? Oder ihr kennt euch zumindest ganz gut.
Ja, also wir kennen uns. Persönlicher Freund wäre jetzt wirklich übertrieben, aber wir haben ein paar sehr emotionale Momente zusammen verbracht, weil das Kennen ist eigentlich über Marlon Wörndl, der Sohn von Frank Wörndl, der ein guter Freund vom Jan Ulrich ist und der Marlon arbeitet bei mir und wir wollten damals den Jan, wo er so, ja, war so ein bisschen die Zeit vor, so total lost wieder war, so wo er diese ganzen Drogenexzesse da gehabt hat auf Mallorca. Davor wollten wir ihn managen oder wollten ihm einfach so ein bisschen auch zurück in die Spur helfen. Und da war er öfter dann bei uns im Büro. Und ja, da haben sich dann sehr nette Szenen abgespielt, weil genauso wie die Euphorie bei dir war sie auch damals bei mir, ich kann mich erinnern, 19. Juli 1997, Saint-Étienne, Zeitfahren, da ist er als Letzter gestartet, weil er schon das gelbe Trikot hatte. Das hat er sich in Andorra vom Cédric Vasseur damals geholt. und hat dann den Richard Virenque, der als Vorletzter gestartet ist, 3 Minuten vor ihm hat er ganz kurz vor dem Ziel sogar noch abgefangen und überholt. Warum es der 19. Juli ist, weiß ich, weil ich am 20. Juli Geburtstag habe. Und ich habe an diesem 19. Juli beschlossen, dass ich mir ein ganz geiles Geburtstagsgeschenk mache für den 20. Habe mir ein Ticket geholt von der Bahn, habe mein Rennrad eingepackt, Nachtzug nach Grenoble vom Allgäu. Bin in der Früh um 5 in Grenoble angekommen und bin Alp d'Huez hochgefahren und habe auf den Ulle gewartet. Und das war das legendäre Jahr, wo Pantani den Rekord gefahren hat. Es war unglaublich, wie der hochgesprintet ist da. Und ich habe dann am nächsten Morgen, als die sich eingerollt haben, unten dann in Bourg-d'Oisans, heißt die Ortschaft, für die nächste Etappe, da ging es dann über den Col de la Madeleine, glaube ich. Und als die sich eingerollt haben, war ich halt so rumgestanden. Da waren noch nicht so viele Leute damals. Da war dieser T-Online-Bus, T-Mobile, nicht T-Online hat es, nee. Telekom.
Team Telekom.
Team Telekom hat es geheißen, Entschuldigung, man hat schon vergessen.
Digitale Welt, genau. Vergisst man ganz. Ja. Telekom hieß es.
Und da waren halt so die Profis da rum. Da hast du mal einen Profi gesehen, mal einen anderen, dann der Pantani. Und dann kommt ein Ingolstädter Audi und bleibt genau vor mir stehen in irgendeiner Seitenstraße. Tür geht auf und das gelbe Trikot steht vor mir. Und ich so, alles Gute, Jan. Und er hat dann so genickt und hat mich so angelächelt. Und ich habe ihm die Geschichte erzählt, als er dann bei mir war. Ich habe nie davon geträumt, Jan Ullrich mal persönlich kennenlernen zu dürfen. Ich habe ihm dann die Geschichte, als er bei uns im Büro war, erzählt, habe ihm das T-Shirt, das ich natürlich aufgehoben habe in meinem Kleiderschrank oben, das T-Shirt von der 97er Tour angezogen, bin runtergekommen und habe ihm das gezeigt und habe ihm die Geschichte erzählt, was ich da gemacht habe, wegen ihm runtergefahren nach Grenoble und alles. Und es war so schön zwischen uns zwei. Und wir haben uns dann bei mir in der Wohnung so herzlich umarmt und haben einfach gemerkt, was das einfach, trotz allem, was er an Mist gebaut hat und sonst irgendwas passiert ist, was das für eine Seele vom Mensch und für ein netter Kerl ist. Also es war ein ganz schöner Moment für mich und ich glaube auch für Jan.
Also das sind ja so Karrieren mit Brechungen, ja. Du hast es gesagt, er hat ja bitter für bezahlt, logischerweise. Aber es ist ja trotzdem, obwohl er ja nie ein Mensch war, der gerne an die Öffentlichkeit gegangen ist, ja, oder bei PR-Maßnahmen sich wirklich wohlgefühlt hat. Ja, also niemand, der jetzt irgendwie so das Rampenlicht gesucht hat, der hat sich ja am wohlsten gefühlt, wenn er auf dem Rad gesessen hat, ja. Auf der anderen Seite habe ich ja hier selber mit Wörndl Junior erlebt, was der natürlich immer noch für eine Aura hat in die gesamte Sport-, Triathlon- und natürlich auch Radsportszene rein. Ich kann mich erinnern, da war der Marlon mit hier im Camp auf Mallorca. Mhm. Und Ulle ist für irgendeinen Sponsor in eine Ausfahrt gefahren, irgendwo in der Nähe von Palma. Da sind die Jungs hier nachts losgefahren mit dem Rad und sind da runtergefahren, weil sie unbedingt eine Runde mit Ulle drehen wollten. Und die haben den ja eigentlich als kleine Kinder nur erlebt, gar nicht mehr in seiner Hochzeit bewusst als ein Weltsportler, der ja damals geworden ist durch diese unglaubliche Aufmerksamkeit. Also der hatte schon auch eine, oder hat schon auch eine Ausstrahlung, die ein bisschen speziell ist, ne, weil er als Mensch trotzdem irgendwie rüberkommt.
Ja, absolut. Also für mich sind es eigentlich 3 Namen im deutschen Sport der jüngeren Vergangenheit. Es ist für mich Beckenbauer, Becker und Ullrich. Das sind für mich die 3 und die können im Endeffekt auch machen, was sie wollen. Die sind unkaputtbar, unzerreißbar in der deutschen Öffentlichkeit, was zu beweisen war bei allen 3. Und die sind, haben sich in unserer Generation wohl, glaube ich, und in die Jüngeren wohl auch, so irgendwie eingeprägt als was ganz, ganz Spezielles. Ja.
Wichtig ist ja noch das Rad, das du mithattest in Grenoble. Ja, weil wir ja viel hier in den Szenen über Neuigkeiten, über Veränderungen, über neue Techniken, ja, Paris-Roubaix war jetzt ja auch wieder ein neues System für Luftdruck ablassen, auflassen, wie auch immer. Mit was für einem Rad bist du da hingefahren? Jetzt muss er überlegen kurz. Ja.
Ich habe gerade ganz kurz überlegt, ob es das Kestrel-Rad war, das ich vom Jürgen Zeck in Hawaii abgestaubt habe.
Okay.
Weil der ist ja damals mit so mit diesem, das war das erste, war das Carbon? Das Kestrel, dieses Weiße. Das
kann ich mir nicht vorstellen.
Das war aber so Glasfieber. Also,
ja, eher Glasfaser.
Glasfaser, ja, das ist so die erste.
Auch sehr brüchig jedenfalls.
Kestrel, ne? So ein Kestrel-Rad war das, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, 97 haben wir auf jeden Fall schon Klickpedale gehabt. Also, es war nicht.
Hui.
Und
Rahmenschaltung.
Und ich habe mich sogar schon getraut, mit nicht weißen Socken unterwegs zu sein. Denn im Radsport, in dem ich groß geworden bin, wenn man da in einem Rennen mit nicht weißen Socken und nicht schwarzen Schuhen an den Start ging, dürfte man gleich mal ganz, ganz nach hinten gehen und bitte nicht stören. Also du mit deinem blauen Glanzhelm und deinen blauen Schuhen und deinen Socken mit diesen Streifen drauf. Ich bin gestern mal hinterm Ralf gefahren und habe gemerkt, wenn man hinter ihm fährt und auf die Socken schaut, das sind so wie in so einer optischen Täuschung, da sind diese so Striche drin und da wird's da schwindelig. Da wird's da echt schwindelig. Und jetzt, ich weiß jetzt, wo der Ausdruck herkommt, jemand schwindelig fahren.
Ja, das ist die Taktik. Ne? Ja, wenn man es anders nicht kann, muss man es mit den Socken machen. Genau. Ja. Ganz einfach.
Wenn man es über die Wattzahl nicht schafft.
Ja, genau. Sag mal, aber Hawaii hast du ja gerade nochmal angesprochen. Das würde mich schon nochmal interessieren. Du warst ja, soweit ich weiß, der erste Deutsche überhaupt, der da teilgenommen hat oder sowas in der Art.
Nee, stimmt nicht.
Das aber war der damals erste,
auf jeden Fall erste Top Ten.
Ja,
ne? Erste Top Ten.
So. Nee, Treppchen und war ja auch nicht, die war Vierter. Aha. Wobei mich das Blech genauso gefreut hat wie die Bronze oder sonst irgendwas. Das war ja damals noch nicht so extrem wie heute, dass ja dieses erste, zweite, dritte und der vierte muss sich auf jeden Fall ärgern oder sowas. Das war bei mir eigentlich nie.
Genau, das nur nochmal zur Einordnung. Das war wann und so ein bisschen dieses. Also heutzutage ist ja Triathlon, macht ja quasi schon jeder so ungefähr. Aber damals waren das ja sozusagen ein paar Irre eigentlich, oder? Wo du da auch dazu gehört hast. Wie kam das überhaupt? Wie kamst du da hin? Und wann war das nochmal so?
Also, Irre sind sie immer noch.
Das würde ich auch sagen. Gerne, das würde ich gar nicht schreiben. Ja.
Es gibt nur viel mehr Irre als früher. Das ist der einzige Unterschied. War 1984 das erste Mal in Hawaii drüben und bin eigentlich über meine Trainingsfreunde in Augsburg. Ich habe in Augsburg studiert und da gab es einen Zahnarzt, der war auch ein Triathlon-Verrückter und der hat dann zu mir irgendwann mal gesagt, wir fahren im Oktober nach Hawaii, ich habe dich da angemeldet. Und und dann ging das ganze Hawaii-Fieber los. Wir haben natürlich Nizza damals schon verfolgt, haben da Mark Allen, Dave Scott waren ja da immer da und haben natürlich von Hawaii hat damals natürlich auch schon jeder geträumt. Und und dann sind wir da, beziehungsweise bin ich darüber. Ich bin das erste Mal, es war mein erster Flug von meinem Leben. Das ist ja für einen 24-Jährigen heute ein Lacher, aber es war damals nicht normal zu fliegen. Ins Trainingslager ist man mit einem alten Kadett mit fünf Mann drin, vier Räder auf dem Dach nach Genua runtergefahren und ist ständig Richtung Nizza und zurück an dieser Küstenstraße entlang gedonnert. Boccia di Sanremo war natürlich das Ding, da ist natürlich jeder raufgedrückt und wenn wir Glück gehabt haben, dann war die Osterferien so gelegen, dass man Mailand Sanremo dann anschauen konnte und die Profis vorbeigefahren sind, das war natürlich mega. Und wie gesagt, mein erster Flug war das dann darüber. Man musste natürlich Geld sparen. Vier Kinder daheim, musste man da alles selber zusammensparen und bin dann mit dem Zug nach Amsterdam mit KLM nach Los Angeles und dann nach Honolulu, da am Flughafen wieder übernachtet, dann nach Kona rüberkommen und in Kona am Flughafen habe ich dann gemerkt, dass ich mein Zelt, mein Ein-Mann-Zelt, so ein billiges Ding, mit dem ich da rüber geflogen bin, das wäre eigentlich mein Hotel gewesen, dass man da keine Heringe in die Lava reinhauen kann. Das ist irgendwie ist das anders als am...
Gibt es da einen Campingplatz?
Ja. Nee, es gibt da keinen Campingplatz. Ich habe halt irgendwie gedacht, die fahre halt da hin und stelle halt mal Zeit auf und dann schaue ich halt mal, wie es weitergeht. Ja. Und ja, das habe ich dann gleich gemerkt, dass das nicht so funktioniert. Und ich habe dann, ich wurde dann so rumgereicht irgendwie. Ja, du weißt ja, ich bin nicht so ganz aufs Maul gefallen. Ja. Irgendwie bin ich in so in illustre Kreise dann gekommen, nämlich bei Marihuana-Pflanzern bin ich dann gelandet, am sogenannten Hamburger Hill. Das ist so das Hollywood von Kona. Das ist direkt hinter McDonald's am Berg darauf. Da sind so ziemlich schäbige Hütten. Und bei denen dürft ihr auf so einem filzigen Teppich übernachten. Und jedes Mal, wenn die sich dann um 2, 3, 4 noch die letzten Biere aus dem Kühlschrank geholt haben, der ging die Kühlschranktür immer genau an mein Hirn und zack, bin ich wieder aufgewacht. Und so, das waren so meine ersten Nächte in Kona. Und ja, und dann ging es aber steil bergauf in meiner Karriere. Ich bin dann nämlich ein Radrennen mitgefahren. Ah, das ist eine geile Geschichte. Bin ein Radrennen mitgefahren. Das war damals noch alle 2 Wochen vor dem Ironman, die 180 Kilometer. $5 Startgeld waren damals 20 Mark, weil der Dollar war auf 4 Mark. Und ich habe ein extrem schmales Budget gehabt und wollte aber auch extrem gern mitfahren bei dem Rennen. Und bin dahin zum Start und habe das alles so beobachtet. Und als ich dann das Feld in Bewegung gesetzt hat, bin ich dann ohne Startnummer einfach hinterhergerollt und in das Feld reingefahren. Da kamen die ersten Attacken. Ja, und dann habe ich auch gemerkt, da vorne, da ist einer, der hat ganz gut Druck im Bein. Und bin ich mit dem los. Und wir waren dann irgendwie 2, 3 Minuten vorm Feld. Und der hat dann gemerkt, dass ich kein Amerikaner bin. Mein Englisch war auch noch nicht so gut. Und er hat dann gesagt, ja, hey, I'm Dennis, I'm from Kona. Und ich habe dann, das machen ja die Amis eigentlich auch nicht, ich habe dann meine Hand rübergestreckt zu ihm und habe ihm die Hand gegeben und gesagt, I am Hannes and I am from Germany. Und dann hat er meine Hand so geschüttelt und dann hat er irgendwann gesagt, and where's your race number? Und dann habe ich gesagt, I didn't register. Und dann hat er seinen Kumpel gerufen, der war nämlich der Renndirektor, der ist mit dem Auto da hinter uns hergefahren, hat er mit dem kurz geredet und dann haben die mir vom Auto raus eine Startnummer hinten drauf gemacht. Und haben ihn dann offiziell ins Rennen gebracht, bei Kilometer 40 von 180. Und die Flucht hat funktioniert. Wir waren dann die ersten 2 im Finish. Und da ging es so ganz blöd in diesen steilen Berg in Kona runter. Okay, ja. Und er hat mir 1000 Mal, er war ein ganz großer Sportsmann, der Dennis, auch ein guter Freund von mir dann, hat mir 1000 Mal erklärt, dass ich da ja aufpassen muss und beschleunigen muss, weil den Berg runter, da muss man oben an dem Berg, muss man vorne sein, weil der oben am Berg vorne ist, ist unten im Ziel auch vorne. Und er hat dann das Rennen gewonnen, aber er glaubt mir bis heute nicht, dass ich ihn nicht habe gewinnen lassen. Aber er war wirklich der Stärkere.
Sensationell. Und hast wahrscheinlich noch ein Preisgeld abgesandt, ohne deine...
Nee, das Preisgeld war in der Form, er hat sich dann erkundigt, wo ich schlafe oder wo ich eigentlich wohne. Und als ich ihm so meine Lebensumstände mitgeteilt habe, hat er seine Geschäftspartnerin, eine Immobilienmaklerin, die Single, keine Kinder, hat er mir dann vorgestellt. Und das war dann meine Ersatzmama. Die hat mich dann mit einem fetten BMW aus meinen Lebensumständen befreit. Voller Kühlschrank, Dusche, direkt am Ali Drive. Paradise.
Ja, das klingt wie Paradise.
Absolut. Das war Paradise, ja. Riesenkarriere gemacht.
Sensationell, vor allem, wenn du überlegst, okay, du bist damals mit dem Zelt hingefahren. Und wenn man, also für die, die das nicht wissen, Hannes bringt seit jetzt fast, ja dann auch 35, 40 Jahren, Leute dorthin mit seinem Unternehmen als...
Und die wohnen immer noch im Zelt und die erste Aufgabe ist, die Heringe in die Lava schießen.
Also die Entwicklung ist ja faszinierend natürlich, von dieser Zeltgeschichte zu dem, dass du heutzutage jedes Jahr, weiß nicht wie viele Athleten dorthin bringst und denen diesen Traum halt ermöglichst letztlich, ne? Das ist schon faszinierend. Ja. Hast du das dann in dem Moment schon irgendwie so als Vision gehabt oder wie hat sich das
entwickelt? 0,0. Da stand auch keine Marketinganalyse oder sonst irgendwas dahinter. Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich da die Wahrheit sage. Das gibt's bei mir nicht sowas. Das war einfach so eine Bauchentscheidung, beziehungsweise eigentlich war es eine Entscheidung basierend auf einer Verletzung. Ich habe 84, 85, 86 damals dann mitgemacht und habe mich dann im Winter 86, 87 verletzt am Knie. War klar, dass ich nicht starten konnte in Hawaii 87. Und habe mein Leid dem German Altenried geklagt, Veranstalter des Allgäu-Triathlons. Der hat mir dann so ganz trocken gesagt, ey, wenn du da, und ich habe ihm gesagt, German, ich möchte da unbedingt drüber, aber ich habe kein Geld für einen Flug und shit, ich kann nicht starten. Und dann hat er zu mir ganz trocken gesagt, hey, du kennst doch sowieso jeden, organisiere einfach eine Reise. Ja, und dann habe ich in seinem Triathlon Altenried Katalog, damals gab es ja noch nichts, Online-Shop und sonst irgendwas, da gab es so einen Altenried Katalog, den hat er mir verschickt an alle möglichen Leute, hat er gesagt, hey, kriegst eine Seite Werbung und organisier da eine Reise rüber. Ja, und dann hat es bei mir zum Roman angefangen. Und die geniale Überschrift von dieser Seite, bin ja ein ganz großer Werbetexter, war dann 1, 2, 3 mit Hannes nach Hawaii. Und so hat alles angefangen.
Das funktioniert aber als Radiowerbung immer noch im Podcast sicher auch. Großer Sport. Sagen wir nochmal zurück zu dem Radrennen. Das war aber nicht das Radrennen, das praktisch als Basis des Ironman Gedankens überhaupt war, weil die Basis war ja
Oahu.
Das Radrennen, das Ozeanschwimmen und klassisch halt der Marathon, aber der Honolulu-Marathon ist ja ein internationaler Marathon, den es schon sehr, sehr lange gibt. Ja? Genau. Aber das Radrennen war es nicht, weil das ja auch diese Distanz war. Ne?
Das, ja, aber die, also es war ja Waikiki Rough Water Swim und Honolulu-Marathon und das Radrennen war damals einmal um Oahu rum.
Mm, okay.
Und einmal um Oahu, sind dann genau diese 112 Meilen gewesen und da kommen die 180 Kilometer her, weil das genau die Straße einmal um Oahu rum sind 112 Meilen. Da kommen die 180 Kilometer her.
Und ich weiß es gar nicht mehr, wie ist denn eigentlich die erste Austragung ausgegangen? Weil es war ja praktisch Clash of Cultures, ne? Dass die Schwimmer gesagt haben, wir sind die Fittesten und die Radfahrer legt euch gehackt und die Marathonläufer ihr sowieso nicht. Wer hat denn nachher letztlich gewonnen? Oder wer waren die dominierenden Leute in den ersten Jahren?
Gut, dass ich gestern den Mythos Hawaii
vorbereitet. Ne?
Da ist nämlich die handgeschriebene Rangliste.
Sehr gut.
Habe ich gestern Abend mir nochmal angeschaut. Und der Gordon Haller hat es ja gewonnen damals. Und bei dem ist rausgestochen, dass er die beste Laufzeit hatte von allen. Und zwar mit Abstand. War kein Zweier davor. Damals war noch ein Dreier davor, nämlich ein 3,30. Also er ist ein Fünfer Schnitt noch gelaufen. Nachdem er, meine ich, eine 6,57 Grad gefahren ist und eine 80 Minuten geschwommen ist. Also hat er irgendwie so 11,40 oder sowas gehabt. Mit dem hat er damals 1978 den ersten Ironman gewonnen. Und war eigentlich ein Läufer. Ein Läufer, der es gewonnen hat. Okay, man muss natürlich alles können. Man muss sehr, sehr schnell schwimmen können, sehr schnell Radfahren können, aber dann am Schluss eben im Laufen merkt man auch jetzt auch wieder, dass da eigentlich das größte Verbesserungspotenzial im Moment noch drin ist. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die Sprünge da noch sind, was ist der Patrick laufen in Israel eine 2,30.
Also Patrick Lange in Israel 2,30 am Ende eines Ironman-Triathlons. Ja, die Radzeiten haben sich ja gar nicht so dramatisch verändert, ne? Trotz Carbonrädern und Hochständen und schlag mich tot, ja, sehr viel technischer Innovation, aber so sehr viel besser sind die sicher nicht geworden im Vergleich zur Verbesserung der Laufzeiten auf Hawaii. Ja. Das ist natürlich auch eine spezielle Geschichte. Nochmal, du hast dich da angemeldet. Heute muss man sich ja qualifizieren. Damals war First Come, First Serve bis zu einem bestimmten Punkt. Und was musstest du hinlegen?
Das war bitter. 220 Dollar musste man damals bezahlen.
Und das ist natürlich bei dem Wechselkurs ordentlich, ja?
Ja. Ich habe es mir mal ausgerechnet. weil es ja jetzt 1400 Dollar kostet. Mhm. Und man schimpft ja furchtbar, was es für eine Abzocke ist. Aber wenn man sich die Zeitspanne von 1984 bis 2023 oder 2024 anschaut, die 40 Jahre, und man rechnet es mit 3% Inflationsrate und Zins und Zinseszins, da kommt man witzigerweise genau auf die 1400 Dollar. Also es war im Vergleich zum Wert des Geldes, was damals eigentlich schon genauso teuer bis wie es jetzt ist.
Hast du dir das damals dann so zusammengespart oder hattest du Sponsoren zu dem Zeitpunkt? Weil das hatte ja noch nicht diese mediale Aufmerksamkeit eigentlich, die es heutzutage vielleicht hat.
Also ich muss natürlich schon sparsam sein, habe allerdings auch das Glück gehabt. Also sparsam sein heißt jetzt, klar, du wolltest natürlich die Top-Leistung bringen. Ich habe dann das Riesenglück gehabt, dass ich bei der Lynn, bei der Immobilienmaklerin, wohnen durfte. Ich habe aber zum Beispiel Dinge im ersten und im zweiten Jahr gemacht, dass ich mir, ich konnte mir ja noch keine Powerbars oder sowas, ja, die waren ja relativ teuer. Da hat halt so ein Powerbar, der hat 4 oder 5 Mark gekostet. Und dann habe ich mir so Kartoffel gekauft im Supermarkt, habe die Kartoffel gekocht und habe sie in Alufolie eingewickelt und habe sie mir einfach ins Trikot hinten reingesteckt und ein Wasser dazu. Und dann sind wir halt immer die Strecke rausgefahren. Damals ist mir im Training eigentlich viel zu hart gefahren, meistens. Und am Rückweg gab es bei Meile 76 beim Sheraton, das war dann 40 Kilometer vor Kona, war ein Cola-Automat gestanden. Da hast du dann drei Quarters in der Tasche noch gehabt für den Cola-Automat. Und hast du da für 75 Cent dann noch einen Cola rausgeholt und das hat dich bis Kona gebracht. Wenn der Cola-Automat mal kaputt war, hast du ein Problem gehabt. Dann gab es aber ganz gern einen Unterzucker. Klar, waren wir schon sparsam, aber auf der anderen Seite haben wir uns natürlich auch geleistet, was man einfach gebraucht hat, um einfach ein gutes Rennen dahin zu legen. Ja?
Ja. Aber Kartoffeln habe ich also vor 4 oder 5 Jahren noch bei Profis in der Radtasche gesehen, also auf dem Oberrohr gesehen. Ja, also das ist ja nicht so, also gar nicht dumm, im Gegenteil. Gesalzene Kartoffeln ist pure, ist halt zum Transportieren nicht ganz praktisch vielleicht.
Pure Kohlenhydrate. Ist halt kein Maltodextrin. Nee. Die Kette ist halt ein bisschen länger, aber ich meine, mit Kartoffeln kannst du gut Radfahren.
Und Cola, Kartoffel-Cola. Ja. Das ist der neue Mix für die Hannes Hawaii Bars Kartoffel-Cola-Bar. Ja. Da habe ich schon gleich wieder die nächste Marketing-Idee entwickelt. Ja. Und weil du ja vorhin kurz Nizza gesagt hast, Riesenaufschrei jetzt auch in der Szene, weil die Ironman-Organisation den Marketing-Coup gebracht hat, um das Ganze aufzusplitten und die Hälfte nach Nizza zu verlagern. Tatsächlich hat Nizza ja gerade in den 80ern eine Riesentradition gehabt. Und es gab ja das eine Jahr, als die Profis nicht Nizza boykottiert haben, sondern Hawaii boykottiert haben und in Nizza gestartet sind. Also da gibt es ja eine viel größere Geschichte und Verbindung, also zumindest traditionell, mit Ironman Triathlon als heute in der Aufgeregtheit der sozialen Medien das erscheint als die totale Korruption der Idee Ironman of Hawaii.
Ja, also man muss zuerst mal sagen, dass die Profis damals das boykottiert haben. Das lag daran, dass da war ich ja live dabei, und zwar war das 1984, da war ich ja 14. beim Rennen, und da hat Dave Scott, Mark Allen, Scott Tinley bei der Siegerehrung gesagt, liebe Valerie Silk, das war ja die Renndirektorin, wenn wir nächstes Jahr kein Preisgeld kriegen bei dem Rennen, dann kommen wir nicht mehr. Und Valerie Silk ist hart geblieben, hat 85 kein Preisgeld ausgegeben. Der Dave Scott und Mark Allen haben ernst gemacht und sind nicht gekommen. Scott Tinley hat dann noch eine Woche vorher gemerkt, dass die beiden vorbenannten nicht kommen, hat dann seine Meinung geändert und hat das Rennen auch prompt gewonnen. Dadurch, dass die zwei nicht am Start waren, bin ich nicht 6. geworden, sondern 4. geworden in dem Jahr. Also von dem her war ich denen auch nicht böse. Und naja, aber die Konsequenz war dann, dass 1986 jetzt dann ganz schnell ging und dann Preisgeld da war. Da gab es dann wieder einen Immobilienmakler aus San Diego, der hat am Ali Drive sein Häuschen gehabt und der fand es immer ganz klasse, dass die Top-Athleten der Welt im Triathlon an seinem Haus am Ali Drive vorbeilaufen. Hat 1985 dann gemerkt, der hat alle eingeladen, da war ich auch immer dabei in dem illustren Kreis und zum Essen ein paar Tage vor dem Rennen. Und hat dann gemerkt, dass 85 Dave Scott und Mark Allen nicht da waren, hat die Valerie Silk angerufen und hat gesagt, sag mal, was ist denn mit denen los, warum waren die nicht da? Ja, die wollen Preisgeld, ja, wie viel wollen sie denn? $100,000, ja, komm vorbei, ist der Scheck. Und der hat sich die Jungs dann einfach geholt. Und ja, aber zu Nizza, klar, Riesentradition, das war ja die erste Langdistanz. Das heißt, war damals 320-30. Waren die Distanzen, da war ja auch 84, das war so mein erster großer internationaler Triathlon und hat mich wirklich geprägt und diese ganze Atmosphäre an der Côte d'Azur, Promenade des Anglais, mein Gott, oh la la, sag ich
das. Also, aber 1, 2, 3 mit Hannes nach Nizza reimt sich nicht so schön.
Ne? Ja, da muss, ja.
Ja. Muss nochmal umdenken.
Un, deux, trois. Passt auch noch nicht. Ne? Da müssen wir noch ein bisschen drauf denken. Ja,
auf nee, den nee, Claim. Ich hab schon. Un, deux, trois, viens avec moi. Ganz einfach.
Ja, Moment, aber das funktioniert ja auch in anderen Situationen.
Wollte ich sagen, das bezieht sich auf andere Situationen. Ja. Da fantasierst du gerade in eine andere Richtung. Ja. Wenn du die beiden Rennen mal miteinander vergleichst, ja, weil ja jetzt alle sagen, ah, das ist ein Riesenfehler, das da hinzumachen, ja. Radfahren ist ja das größte Unterscheidungsmerkmal zwischen den beiden Strecken, weil Hawaii ist ja eigentlich ganz simpel. Geradeaus bis Hawaii, umdrehen, zurück. Ja, gibt es keine technischen Herausforderungen, gar nichts.
Ja, wobei es auch, wobei ja die meisten sogar Athleten vergessen, dass Hawaii 1700 Höhenmeter hat auf die 180 Kilometer. Ja. Also so ist ja jetzt nicht flacher Meer entlang vor und wieder umdrehen und wieder zurück. Aber natürlich ist Nizza von der Radstrecke her absolut, überhaupt nicht das Klima ist ein großer Unterschied. Es ist natürlich aus Athletensicht vielleicht ganz cool, dass jetzt mal ein anderer Typ von Athlet auch mal die Chance hat, Weltmeister zu werden. Also da gibt es ja 1000 Facetten, das zu betrachten. Technisch, radtechnisch ist natürlich viel, viel schwerer als Hawaii, ohne Zweifel. Da ins Hinterland zum Fahren, denn wahrscheinlich geht es wieder Col de Lecre wieder hoch und alles. Also ist ja technisch sehr, sehr anspruchsvoll und ist aber wunderschön. Und klar kann man jetzt in dieses ganze Bashing da mit einstimmen und sagen, wie kann man nur und sonst irgendwas. Ich bin selber Rennveranstalter vom Allgäu-Triathlon und ich habe es auch nicht so gern, wenn die Leute dann mir sagen wollen, wie ich mein Rennen machen soll. Das Rennen gehört den Leuten, die das veranstalten und die haben zunächst mal das Recht, mit dem Ding zu machen, was sie wollen. Dass sie eine gewisse Verantwortung für die ganze Triathlon-Szene haben, für den ganzen Sport haben, dass sie eine riesen Strahlkraft für den ganzen Sport haben, ist auch vollkommen klar. Aber oft urteilt man ja zu schnell. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, das Rennen wird in 2 Jahren nach London gehen. Und die verrückten Engländer, da haben wir vielleicht 4 Millionen Leute an der Strecke. Dann, was haben wir in Kona an der Strecke? Niemand. Das haben wir halt medial, das ist halt groß, aber an der Strecke selber sind ja eigentlich relativ wenig Leute. Dann könnte es nochmal einen ganz anderen Aufbruch, eine ganz andere Aufbruchsstimmung für den Sport geben. Und dann würden dann danach vielleicht alle sagen, Mensch, das war die beste Idee ever. Kann auch ein Schuss nach hinten werden. Obwohl man ja schon einiges erlebt hat, was Ironman gemacht hat und sich an den Kopf gelangt hat in der Vergangenheit. Und irgendwo aber immer feststellen musste, die Marke ist eigentlich unkaputtbar. Dieses Ironman hat so eine Strahlkraft und ich bin auch der Überzeugung, dass es ohne Ironman Triathlon nicht olympisch worden wäre. Einfach dieses, das hat, und jeder, wenn du sagst, du machst Triathlon, ist die zweite Frage, warst du schon mal in Hawaii? Hast du schon mal einen Ironman gemacht? Das klingelt ja bei jedem, und ich glaube auch bei jedem Radsportler, der verbindet Triathlon vermutlich sofort mit Hawaii.
Ich finde das
haben aber ja schon einige Radsportler, also Radprofis dann versucht, in Hawaii erfolgreich zu sein. Und eigentlich hat es keiner so recht geschafft, weil es natürlich was ganz anderes ist. in einem Peloton oder in einem normalen Rennen Rad zu fahren oder 180 Kilometer Zeit fahren mit einer Vor- und Nachbelastung entsprechend zu machen. Aber selbst die Radzeiten waren ja nicht so herausragend, wie man es vielleicht erwarten konnte.
Richtig, ja. Ich kann mich erinnern, waren ja einige, dann Laurent Jalabert war ein paar Mal da.
Ja.
Der hat sich immer in Cozumel qualifiziert. Ich kann mich noch an Udo Bölz erinnern, der war da.
Stefan Schumacher.
Stefan Schumacher war da. Auch von Telekom damals, der dann auch Renndirektor war.
Kai Hundertmark, oder? Nee?
Kai Hundertmark.
Kai Hundertmark war Hundertmark sogar Profi, probiert. Ja klar.
Ja, ja. Ja. Nee, ich habe einen anderen Namen.
Ich weiß, wen du meinst, in Kasachen. Der Olympiasieger war. Vino Kurov, der hat mehrfach die Altersklasse gewonnen.
Stimmt, ja. Stimmt, der war, oder?
Der durfte dann wegen seiner Sperren nicht mehr als Profi starten, aber ist dann als Altersklassenathlet gestartet.
Zuletzt natürlich Cameron Worth, ne? Als letztlich Triathlon-Profi und Radprofi. Und
genau, also. auf den wollte ich auch noch kommen. Und der ist ja eigentlich einer, der dann in Hawaii schon auch ganz gut vorne mit mir stand.
Ja, ja, absolut.
Und der hat halt, aber der hat es auch eher so als Langfristprojekt im Prinzip angelegt. Die anderen waren ja eigentlich eher so, Mensch, probieren wir es mal so am Ende der Karriere noch, wie in Jalabert oder so. Die haben das dann, wollten das dann, vermutlich haben sie auch irgendwann mal so Feuer gefangen, wie sie dann mal die Reportage gesehen haben und haben sich gedacht, Mensch, nach 180 noch.
Kann doch nicht so schwer sein.
Ja. Ja.
Lass uns doch von da aus.
40 Jahre nach deinem ersten Auftritt dort, wäre doch ein schönes Comeback dann, oder? Zu dem Jubiläum.
Also fit ist er.
Ja. Du siehst aus, als könntest du an den Start gehen.
Nee. Never say never. Im Moment wäre ich noch vom Training her der bestgetaperte Athlet an der Startlinie. von meinen Trainingsumfängen her. Ich mache wirklich noch nicht so viel. Mir macht es wieder riesen Spaß jetzt hier zum Radfahren auf der Insel, auf Mallorca. Und ich hatte ja vor 2,5 Jahren eine ganz schwere Brandverletzung. An Weihnachten habe ich einen brennenden Weihnachtsbaum aus dem Haus rausgetragen. Und mit Hauttransplantationen und allem Pipapo und sehr vielen Schmerzen. Und ist erstmal was anderes angesagt, als sich über die sinnfreie Bewegung auf einem Zweirad sich Gedanken zu machen. Da möchte man einfach mal wieder gesund werden. Und dann ist man eigentlich erstmal wieder so unglaublich froh, dass man wieder auf dem Rad überhaupt fahren kann und wieder Spaß haben kann auf dem Rad. Und ja, das sollte man eigentlich alle haben. Und der ganze Leistungsgedanken ist mir eigentlich diese ganzen 35 Jahre, wo ich jetzt Hannes Hawaii-Tours mache. Ich meine, die wenigsten Menschen, die ich darüber gebracht habe, die allerwenigsten Menschen, die ich darüber gebracht habe, haben Geld mit dem Sport verdient. Die meisten haben es in ihrer Freizeit gemacht und haben Geld investiert. Und von dem her bin ich wirklich froh, dass sich das immer mehr so durchsetzt, dass man einfach darüber fährt nach Hawaii oder überhaupt Radrennen macht, um das einfach zu genießen, um zwar seine Grenzen auszuloten, aber einfach das zu genießen und das Miteinander auch, und das muss ich auch sagen, war in der Corona-Zeit für mich jetzt auch beim Allgäu-Triathlon ganz toll letztes Jahr zum sehen, wie offen, herzlich und dankbar die Athleten waren, dass es endlich wieder weitergeht und dass wir endlich uns wieder in so einem normalen Sportbetrieb wieder aufhalten und so das Miteinander genießen können.
Du, lass uns von Cameron Worth nochmal zurückkommen zum aktuellen Profigeschehen bei den Radfahrern, weil Cameron Worth ist Paris-Roubaix für Ineos gefahren, ist auch angekommen, aber irgendwo hinten, weil er nur Helferdienste leisten musste. Aber er hat danach natürlich noch ein bisschen die Beine ausgeschüttelt und hat was gemacht?
Ich habe keinen Marathon gelaufen.
Er ist einen Halbmarathon gelaufen.
Nee.
Ja. Der ist noch nach Paris-Roubaix, wo eigentlich jeder, der angekommen ist, extrem happy ist, dass er angekommen ist. Ja, 270 Kilometer durch die Hölle des Nordens. Ja,
und ist dann ist er gelaufen. Aber am besten nur am oberen Rand von der Bahn, oder?
Wo ist er gelaufen? Er ist irgendwo in Roubaix selber gelaufen, aber er ist nicht langsam gelaufen. Also er hat es dann nachher als Brick-Session überschrieben. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja.
Brick Session. Okay, das heißt, sich mit dem Ziegelstein in die Fresse hauen.
Das heißt, mit dem Ziegelstein beidseitig in die Fresse hauen, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall ist das ja ein besonderer Athlet. Aber wir haben da ja auch besondere Athleten gesehen. Und jetzt musst du unserer Gemeinde nochmal erläutern, warum Wout van Aert dich ein bisschen zurückgebracht hat zur Begeisterung. Und ihr hättet Hannes sehen sollen. Er war wirklich erregt, ja, also positiv erregt, aber wirklich auch entsetzt über das ganze Schlussteil des Rennens.
Meinst du jetzt bei Paris-Roubaix?
Ja, ja,
oder was mich wieder zur Begeisterung zurückbracht
hat? Ja, beides. Ja.
Also zunächst muss ich sagen, letztes Jahr war die Tour de France richtig geil anzuschauen. Also ich fand die ganzen Streckenprofile, wie sie sich angestrengt haben, einfach so was Besonderes zu bringen. La Planche des Belles Filles, diese Etappen, die waren ja einfach sagenhaft. Und ich habe dann tatsächlich mal irgendwie nicht warten können bis Nachmittag um 17.45 Uhr, sondern ich habe dann einfach schon die Neutralisation schon angeschaut von der längsten Etappe, 240 Kilometer waren das. Und da war Wout van Aert in Gelb und Jens Voigt hat kommentiert. Und ich habe schon gedacht, Neutralisation, und die fahren schon alle an der Stoßstange von dem Führungsfahrzeug rum mit der Flagge, und die Flagge ging runter und die Sprints haben angefangen. Eine Attacke nach der anderen. Wout van Aert im gelben Trikot immer dabei. Irgendwann nach der 10. Attacke war er tatsächlich mit 4 Mann weg und ist eigentlich das ganze Rennen dann mehr oder weniger allein gefahren. Die sind irgendwann von ihm weggefallen. Der war dann allein und schnitt die ersten 2 Stunden über 50 km/h grausam. Also als normaler Radsportler denkst du, Wahnsinn. Und der Wout ist dann aber auch eingebrochen im gelben Trikot. Circa 10 Kilometer vom Ziel wird er überholt an so einer Welle. Und ich habe dann auch gedacht, Wout, komm, bist so geil gefahren, 230 Kilometer eigentlich allein, das gelbe Trikot, fahr jetzt einfach mit der Gruppe ins Ziel. Ja, und da habe ich gemerkt, der fährt nicht mit der Gruppe ins Ziel, das Feld ist direkt durch ihn durchgerollt und er ist in der Ortsgruppe 6 Minuten 30 nach dem Gewinner von der Etappe ins Ziel gerollt. Er hat auf die letzten 10 Kilometer 6 Minuten verloren. Der ist also Oberlenker, Baller, Baller ins Ziel kommen. Ist vom ersten auf den 100. Platz zurückgefallen an dem Tag. Und die haben ihn dann gefragt, Wout, warum hast du das gemacht? Warum bist du nicht? Jens Voigt hat ja gesagt, Leute, ihr müsst dranbleiben. Gelbe Trikot attackiert. Wahnsinn. Und der Wout van Aert hat auf die Frage, warum er das gemacht hat, hat er gesagt, I did it for the honor of the yellow jersey. Und ich war vor dem Fernseher und habe zum Weinen angefangen. Weil das finde ich einfach so großen Sport, sich da nicht hinten drin zu verstecken und zu versuchen, noch einen Tag, ich meine, dass er die Tour nicht gewinnen kann, war klar. Wobei er dann am Schluss ja näher dran war, als man gedacht
das
hat.
Das ist wahr, ja.
Ja, aber, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war jedem eigentlich klar, Wout van Aert kann die Tour nicht gewinnen. Aber dann sich nicht da hinten reinzusetzen und versuchen, noch einen Tag und vielleicht noch ein Tägchen noch das gelbe Trikot zu halten, sondern einfach zu sagen, hey, ich habe das gelbe Trikot und ich zeige, was das gelbe Trikot wert ist. Das hat mir einfach so imponiert. Ja, und dann haben sich so meine Herzchen um den Wout van Aert so gemacht. Und mir hat es dann am Sonntag einfach wahnsinnig leid getan. Mir hätte es nicht leid getan, wenn er einfach vom Hinterrad von Mathieu van der Poel einfach weggefallen wäre, weil der van der Poel, er war ja wohl der Stärkste an dem Tag, aber es war halt leider wegen einem Plattfuß. Und es waren zwei Leiders, es war dieses sportliche Manko, dass es da eben ein technischer Defekt war mit dem Plattfuß, und es war halt unheimlich schade, wie du vorher schon angesprochen hast, wie der Jens Degenkolb John Degenkolb rausgeflogen ist mit diesem blöden Unfall, wo er rausgedrängt worden ist. Das waren zwei Dinge, die waren dann am Schluss wie so eine Wolke drüber gehängt eigentlich. Man hätte es halt gern gesehen, was wäre in einem sauberen Rennen mit John passiert und was wäre in einem sauberen Rennen mit Wout van Aert passiert. Aber das ist Radsport, so ungerecht wie das Leben.
Ja, wir haben uns natürlich auch über die Szene mit John Seber, du hast ja am Anfang gesagt, auch aufgeregt, weil wir natürlich dann auch das Ding hin und her angeguckt haben. Haben die beiden, Philipsen und Mathieu van der Poel, ihn dann da rausgekickt? Konnten die das verhindern? Sind die auf Krawall da gefahren, wie auch immer? John hat bitterlich geweint nachher. Er hat es nicht mitbekommen, dass beide ja zu ihm hingekommen sind und gesagt haben, hey, sorry, man. Die Bilder gibt es ja in Social Media, das hört man auch, wie die sich entschuldigen. Er hat es gar nicht mitbekommen und hat trotzdem anschließend ja in einem Video, nachdem er sich gesammelt hatte, da braucht man sich ja auch ein Weilchen, aber es war noch am selben Tag, das fand ich schon großartig, weil ich hätte, glaube ich, den Reflex, den erstmal aufs Maul hauen zu wollen, um es klar zu sagen.
Das hast du ja ziemlich laut immer gesagt.
Das stimmt, ja. Aber der hat dann gesagt, ja, das war natürlich schade. Und na klar, guckst du, hätten die das auch anders lösen können? Klar können die das anders lösen, aber die Rennsituation ist so. Und er sagt dann auch, ja, okay, das ist dann letztlich Racing. Es ist ungerecht, ja. Es ist nicht schön. Ich lag auf der Fresse, aber that's Racing. Ja. Und Seba, wie würdest du das beurteilen und die Reaktionen? Weil das ist ja doch auch nicht ganz unkompliziert, ja, weil Social Media, das wird natürlich dann sehr schnell in alle möglichen Richtungen gedreht, haben die den da weggeschossen, Philipsen ist ja vorher auch mit einem Plattfuß gewesen, der ist wieder reingerollt durch die Autos durch, bei John hat das halt zu lange gedauert, bis der eigene Verpflegungswagen dann da war mit dem richtigen Rad und dann war es halt vorbei.
Ja. Ja, ich glaube, wir haben ja in der Vergangenheit auch ähnliche Situationen gesehen, wo man dann am Ende doch auch immer wieder die Sportler sieht, wie sie letztendlich das einfach auf das Renngeschehen zurückführen und dann auch Sportsmänner genug sind, weil sie auch die andere Seite kennen. Also da sind ja in der Regel keine Leute, die irgendwie absichtlich anderen schädigen wollen in dem Rennen und insofern glaube ich auch, dass das einfach Racing ist. Aber was Hannes sagt, ist natürlich bei diesem Rennen halt, dass das Material da immer so eine große Rolle spielt. Das ist halt leider einfach dem geschuldet. Das ist ja auch ein Teil der Faszination, aber am Ende denkt man sich, da wäre schon schön, wenn das Rennen sozusagen gerecht ohne so viel Materialabhängigkeit dann zu Ende gehen würde. Aber es ist natürlich auch ein Teil der Faszination. Ja. Ne?
Wenn es gerecht wäre, dann wird man nicht zuschauen.
Vielleicht ist es so, ja. Naja, und die eine Szene, weiß gar nicht, wer es war, dem Tubeless-Reifen da von der Felge springt.
Ah ja.
Ja, das ist ja das, was du so als Albtraum hast, ja, dass dir genau das passiert.
Das war der israelische Meister, haben sie gesagt. Ich weiß nicht, wie er heißt.
Ja, weiß ich auch nicht aus. Aber verrückt. Das sind ja die einen Punkte gewesen. Das andere ist das vermeintlich Neueste, nämlich die Variation des Luftdrucks vom Lenker aus gesteuert, haben DSM und Jumbo gehabt. Eingesetzt worden ist es aber nur von jeweils zwei Fahrern. Eingesetzt und auch nicht von John eingesetzt, die sich dann letztlich dagegen entschieden haben, weil noch nicht genug Daten da sind und da sicher noch eine Auswertung fehlt. Da bin ich auch noch gespannt drauf. Aber das sind natürlich die nächsten Schritte. Ne? Das würde so ein Rennen natürlich insgesamt steuerbarer machen, also dass man nicht so schnell einen Platten kriegt, logischerweise, ja, und dann besser rollen kann in den Zwischenpassagen. Nimmt es dann ein bisschen weg von dem Mythos oder sagst du, nee, das ist halt jetzt ganz normal, dass eben auch in so eine Richtung Entwicklung gehen?
Ich glaube, das ist ganz normal, dass die technische Entwicklung da weitergeht. Ich meine, die sind ja schon vor, was weiß ich, also ich möchte nicht die Maschine sehen, mit der Roger de Vlaming in die 70er Jahre über Paris-Roubaix gedonnert ist. Und jetzt. Aber damals waren halt die Schnitte noch entsprechend langsamer. Wenn man sich jetzt anschaut, das war ja unglaublich das schnellste Paris-Roubaix, glaube ich, ever, mit 47,1 oder sowas Schnitt. Also unglaublich.
War ein bisschen Rückenwind auch wohl, aber das spielt natürlich ein bisschen mit, aber ist trotzdem Wahnsinn.
Ja. Und das ist natürlich auch dem besseren Training geschuldet, aber auch natürlich auch ein besseren Material. Also das, wie du gesagt hast, da werden ja extra Maschinen dafür gebaut. Die haben ja auch bei der Eurosport-Übertragung mal den Bernd Eisel mal gefragt, wie viel Laufräder da eigentlich so im Einsatz sind. Da war er auch relativ überrumpelt von der Frage und hat dann so angefangen zusammen zum Zählen. Da kam ich noch und da auf die Ersatzmotorräder und da noch jedem das und da noch jedem. Und dann hat er gesagt, sind über 100 Laufräder für so ein Team, was da an dem Tag zur Verfügung steht und dann wieder aufgebaut muss, speziell für das Rennen aufgebaut werden muss. Und dann vergisst man ja dann so, wenn das Rennen vorbei ist, meint man, es ist alles vorbei. Aber nee, für die Mechaniker geht es weiter. Die müssen nämlich die Räder wieder rückbauen. Da ist ein Haufen Arbeit. Ich weiß das vom Allgäu-Triathlon, dass das Rennen nicht mit dem letzten Finisher vorbei ist, sondern erst, wenn wieder alles im Lager drin ist. Und das ist unglaublich, dieser ganze Aufwand, der da betrieben wird. Und natürlich auch sagenhaft, weil uns haben natürlich auch diese technische Finessen. Wir haben hier den Raffi Schröder, der ist so sehr Ingenieur und Wissenschaftler, der ist unser Campleiter hier. Der hat uns diese zwei Systeme erklärt in der Camp-Info. Und das hat dann schon nochmal einen besonderen Reiz irgendwie ausgemacht, wie viel Schmack es und wie viel Köpfchen da drin steckt in allem und was man sich für Gedanken macht. Und ich finde, das macht das Ganze noch raffinierter und pfiffiger.
Aber die 3.000 Euro pro Rad, also pro Laufrad, wollten nur wenige ad hoc investieren.
Ja, ich glaube, einer hat sich, glaube ich, 8 Stück geholt und hat 32.000 Euro, glaube ich, überwiesen.
Aber du warst ja ohnehin auch immer jemand, der versucht hat, so den Fortschritt im Material auch mitzugehen und voranzutreiben. Ich denke an dein wunderbares Bianchi-Zeitrad, was man noch immer, glaube ich, bewundern kann. Ich hoffe, du hast es noch bei dir im Camp.
Natürlich.
Wo du seinerzeit dir ein kleineres Laufrad nach vorne draufgeschraubt hast, irgendwie um aerodynamischer zu sein, oder?
Ja, ja, das waren ja die Rahmen damals so gemacht, die Bananenrahmen mit großes Laufrad hinten, kleines vorne. Und dann kamen ja die beiden kleinen, also die 26 ist mir ja lang gefahren, aber 28, 26 war ja damals, kann sich an glaube an Miguelindo rein Zeit fahren, die waren das war eigentlich gang und gäbe, dass man so gefahren ist, ja, klar.
Solche kleinen Preziosen werden natürlich gepflegt im,
ja, natürlich,
im Hause Blaschke.
Natürlich,
ne?
Natürlich,
ja. Jungs, wir haben jetzt ein Stündchen rum. Ja, bei uns steht gleich der nächste Termin an. Wir hatten gesagt, komm, wenigstens eine Dreiviertelstunde. Ja, eine Dreiviertelstunde. Ja.
58 Minuten, glaube ich, im Vogel.
Ja, ja. Oh. Aber wir haben eigentlich gerade erst angefangen. Ne?
Ja.
Aber tausend Dank für deine Zeit.
Seid froh, dass ich nicht mehr Zeit habe.
Im Gegenteil. Schade, dass wir nicht noch mehr Zeit haben. Das müssen wir nochmal wiederholen an einer anderen Stelle. Ja, herzlichen Dank.
Trois avec moi, würde ich sagen.
So sieht es nämlich aus. Ne? Das wird der Titel dieser Folge.
Ja. Au revoir et à la prochaine. Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne, sehr gerne.
Super, Hannes. Ich habe mich so darauf gefreut, weil es halt einfach so schön, wie du erzählst. Und du hast so viel zu erzählen, ist einfach großartig.